Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, in den letzten Stunden des Lebens holt uns die Wirklichkeit ein. Die Stunde der Wahrheit ist da. Die Masken fallen und die Maskerade hört auf. Der erste Kaiser des römischen Imperiums, Octavian, der Großneffe von Julius Caesar, in dessen Herrschaft unser Herr Jesus geboren worden ist, regierte 44 Jahre von 31 vor Christus bis 14 nach Christus. Er führte das goldene Zeitalter für das römische Imperium ein, die Pax Romana, und beeinflusste nicht nur seine Generation, sondern wie die Historiker uns sagen, die Weltgeschichte auch. Er wurde Augustus genannt, Sebastus das griechische Wort, was bedeutet der Ruhmwürdige, der Anbetungswürdige. Aber als er selbst im Sterben lag, sagte er zu seinen nächststehenden Leuten, er sagte ihnen, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit haben wir das erste Wort Jesu vom Kreuz gehört. Wir wissen, dass Jesus, als er am Kreuz gelitten hat, für mich und für dich starb, dass er 7 Aussagen gemacht. Und die erste Aussage war, als er gekreuzigt worden ist, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, seinen Henkern, denn sie wissen nicht, was sie tun. Heute Morgen wollen wir die zweite Aussage Jesu am Kreuz hören. Wir wollen dieses Schauspiel, was dort um ihn am Kreuz entstanden ist, wollen wir ansehen und zuhören, lauschen, was dort Jesus gesagt hat. Und darf ich mal das so sagen? Dieses Schauspiel dort am Kreuz ist nicht eine Fernsehshow, die uns unterhält, unsere Gefühle kitzelt, sondern bestimmt unser Schicksal für Zeit und Ewigkeit, wie wir uns dazu verhalten und was für Konsequenzen wir daraus ziehen. Und es ist sicher so, dass wir, wenn wir an Jesus Christus am Kreuz vorbeigehen, dass wir unser Leben in den Sand setzen und dass wir verpassen die Bestimmung unseres Lebens. Wir wollen heute aufmerksam beobachten und hören, was sich dort am Kreuz neben dem Gekreuzigten geschehen ist. An dieser Hinrichtungsstätte außerhalb der Mauer von Jerusalem, was Jesus dort sagte, seine zweite Aussage. Viele Märtyrer haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft der Auferstehung Jesu, haben Jesus nachgeahmt. Und sie haben singend am Kreuz oder am verbrannt worden sind, aber kein Mensch, absolut kein Mensch, hat je so geredet und so gehandelt wie unser Herr Jesus Christus. Also ich möchte des Zusammenhangs wegen, möchte ich aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 23 ab Vers 32 bis 43 lesen. Kapitel 23 von dem Lukas-Evangelium ab Vers 32, der Predigttext geht ab Vers 35. Es wurden aber auch 2 andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir sehen hier die Umwandlung eines Verbrechers, eines Terroristen. Von dem Galgen zum Paradies, von der Hölle zum Himmel. Jesu Barmherzigkeit, Jesu Gnade ist so groß, dass keine Schuld nicht bei ihm und von ihm und durch ihn vergeben werden kann. Jesus will vergeben. Dafür ist er gestorben, wenn wir ihm vertrauen und ihn aufrichtig darum bitten. Und Jesus stößt niemanden hinaus, der ehrlich, aufrichtig zu ihm kommt. Ich möchte die Menschen, die jetzt um das Kreuz sind, in vier Gruppen teilen. Vielleicht kannst du deinen persönlichen Stand finden, zu welcher Gruppe du persönlich gehörst. Es geht nicht um den Nächsten. Es geht um jeden von uns persönlich, zu welcher Gruppe ich und du gehören. Welche Beziehung ich und du zu diesem gekreuzigten Sohn Gottes haben und wie wir ihn behandeln und wie wir zu ihm stehen. Wir sehen zuerst die Schaulustigen. Dann sehen wir die zweite Gruppe, die Spötter. Und dann sehen wir einen einsamen Sündenbekenner. Und dann sehen wir der Sterbende, Jesus von Nazareth. Die erste Gruppe sind die Schaulustigen. Und wir lesen in Vers 35, und das Volk stand und sah zu. Das sind die Schaulustigen, die wie an der Autobahn an einem Unfall stehen, sind neugierig. Menschen, die abseits stehen, die stehen passiv. Wir hören keinen Ton von ihnen. Wir wissen nicht, was sie denken, was sie für Gefühle haben. Sie stehen abseits von dem Kreuz, von Jesus, dem Gekreuzigten, distanziert. Es gibt heute viele Menschen, die schaulustig sind. Man weiß nicht, wo sie stehen. Kein Wort, kein Gefühl, keine Regung. Man weiß nicht, was denken sie. Was geht in diesen Menschen eigentlich bei ihnen in ihren Herzen vor? Sie zeigen keine Flagge, keine Stellung, sie sind stumm. Darf ich mal das so sagen? Wir haben heute sehr viele Menschen, die kommen zum Gottesdienst, die hören Predigten, die sehen den Gekreuzigten wie heute vor ihren Augen und dann gehen sie weg und man weiß nicht, wo sie stehen. Wie sie zu diesem Gekreuzigten, der bis zum Tode sie geliebt hat, stehen. Sie äußern sich nie. Sie reden nie über geistliche Dinge, obwohl sie sehr gut reden können. Über weltliche Dinge, über Beruf, über Hobby, über Geld, über Reisen und über das Haus. Sie stehen von Jesus abseits. Und wir fragen uns, liebe Freunde, warum eigentlich? Warum so? Sind die so gleichgültig gegenüber einem sündlosen Menschen, dem Sohn Gottes, der Schöpfer des Alls? dass das sie gar nicht berührt? Eins ist sicher, wer so sich verhält, wird den größten Verlust seines Lebens erleben. Wenn ich und du Abstand zu Jesus nehmen, erleiden wir einen unermesslichen Verlust, wenn wir nicht für ihn, mit ihm und ihn lieben mit unserem ganzen Wesen. Wir werden das bereuen. Wir lesen gerade von diesen Schaulustigen in Vers 48. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Ich hoffe, dass niemand hier in unserer Mitte tatenlos gegenüber dem gekreuzigten Jesus von Nazareth ist. Als zweite Gruppe sehen wir die Spötter. Und es gibt verschiedene Sorten von Spöttern und die wollen wir hier von unserem Text sehen. Und heute wahrhaftig, nach 2000 Jahren, fehlt es nicht an Spötter, die über Gott, die über Jesus Christus und über die Bibel spotten. Und wir lesen in Vers 35b, die Obersten des Volkes höhnten ihn. Das sind die Leiter, die Elite des Volkes, die geistliche Elite. Das Matthäus-Evangelium identifiziert sie näher und es sagt, das sind die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes. Das sind die Leute eigentlich, die Menschen zu Gott bringen sollen. Wie traurig. Die Vorbilder sein sollen. Und sie stehen da und spotten über Jesus, den Gekreuzigten. Und erkennen gar nicht, dass er für sie auch stirbt. Er ist sinnlos, sie sind voll Sünde. Wir sind sündig, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Guck mal die Welt an. Die Welt ist so, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. In uns Menschen wohnt, wir brauchen Vergebung und Befreiung davon. Eins motivierte diese Menschen, diese Spötter, diese Leiter des Volkes, und das war die Ehre, Ansehen, Geld, Position und Macht. Deswegen stehen sie so gegenüber diesem Gekreuzigten und sagen, andere hat er gerettet, er rette sich selbst. Dreimal in diesem Text kommt das immer wieder, dass Jesus, der Gekreuzigte, soll sich retten, runter vom Kreuz kommen. Und liebe Freunde, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, hätte vom Kreuz runterkommen können. Der sagt zu Petrus in Gethsemane, als sie ihn verhaftet, hätte ich nicht den Vater um 12 Legionen Engel gebeten und er hätte sie mir geschickt. Als Petrus den Helden spielte mit dem Schwert. 12 Legionen? Je Legion ist 6.000, das sind 72.000 Engel. Und wir bedenken, dass ein einzelner Engel hat die ganze assyrische Armee, 180.000, an einem Schlag getötet. Ich bin so dankbar und ich sage, Herr Jesus, danke, dass du nicht runtergekommen bist. Dass du nicht an dich selbst dachte, sondern an mich und an dich. Und an unzählige andere Menschen im Laufe der Jahrtausende. Und ich frage mich eigentlich, was bewegt diese Leiter, dass sie so über einen leidenden, hilflosen, geächteten Menschen spotten. Da geht jedes Gefühl der Menschlichkeit ab. Man kann so sich verhärten, dass man eins wird mit dem Teufel. Und dann kommen die zweite Gruppe, der Spötter sind die Soldaten. In Vers 36 und 37 lesen wir, aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Sie folgen dem Beispiel der geistlichen Leiter von damals. Politik. Bei Politik geht es nur um die Macht und Geld. Alles andere ist nebensächlich. Das müssen wir verstehen, damit wir als Christen nicht denken, irgendein Politiker wird uns aus der Misere rausführen, allein Jesus Christus. Und das fängt in dem Herzen hier bei uns, wenn der Mensch wieder geboren wird und neu geschaffen wird. Und sie bringen ein Essiggetränk. Von den anderen Evangelien hätten wir gedacht, das wäre Mitleid. Aber Lukas sagt uns deutlich und klar, sie verspotteten ihn. Sie wollten ihm Essig geben, damit er runterkommt. Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Es ist unwahrscheinlich, wie sie nicht wissen, wen sie vor sich haben. Ich möchte das dir persönlich sagen. Wenn du an Jesus Christus vorbeigehst und ihn nicht beachtest und ihn nicht als Herrn und Heiland, wenn du nicht deine Liebe erkennst, dann ist es maßlos traurig für dich. Und ich bin so froh, dass Jesus entscheidet sich, nicht sich selbst zu retten, sondern er bleibt am Kreuz und stirbt für uns, für unsere Schuld. Und dann es gibt eine dritte Gruppe von den Spöttern, die nicht am Wesen sind, aber die haben das geschrieben, ein Schild über das Kreuz. Dieser ist der König der Juden, Pilatus, der Gouverneur, der römische Gouverneur, Statthalter von Judäa. Das soll sein Schuld angeben, obwohl Pilatus persönlich wusste, dass er unschuldig ist. Und das wird geschrieben in den drei universalen Sprachen damals. Das wird geschrieben in Griechisch. Seit der Eroberung Alexander war Griechisch also so ungefähr wie heute Englisch, Universalsprache. Denn natürlich wird es auf Lateinisch, das ist die Sprache der Römer, der Besatzer, der Supermacht damals. Und natürlich Hebräisch, auch kein Jude sollte das etwa übersehen. Man soll wissen, wenn man sich gegen die Supermacht erhebt, landet man am Kreuz. Zwecklos gegen uns sich zu wehren. Man will alle einschüchtern. Und dann kommt als nächstes von den Spöttern die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt sind. Ich lese, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Das sind keine harmlose Diebe und Räuber, das sind Kriminelle, die dort hängen. So, vielleicht ähnlich verbunden mit diesem Barsabas, dem Mörder, der freigelassen wurde anstelle von Jesus. Das sind Verbrecher großen Kalibers. Und wir lesen in die Parallelstelle in den Matthäus- und Lukas-Evangelium, dass beide, der am rechten und der Verbrecher am linken, haben zunächst ihn gelästert. Und die sagen, bist du nicht Christus? Also, wenn du der Messias bist, dann bitte rette dich selbst. Auch bitte auch denke an uns, nimm uns mit, dass wir nicht für unsere Taten büßen. Natürlich spöttisch. Und vielleicht eine Hoffnung, dass er tatsächlich das macht. Und ich weiß nicht, wie du stehst zum Spotten, persönlich. Also Vorsicht beim Spotten. Weil ich denke, Spotten zeigt, wenn ich über jemanden spotte, ich rede nicht über Humor, dann denke ich, ich bin erhabener als diese Person. Im Alten Testament gibt ein Spruch von Gottes Wort, Gott spottet den Spötter. Das wird auch zweimal im Neuen Testament zitiert oder umgewandelt. Im Neuen Testament steht, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Stolzen, also Spotter ist ein stolzer Mensch, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ich frage dich, spottest du über andere Menschen, die nicht ähnlich sind? Hast du Spaß daran, andere zu erniedrigen und sie klein zu machen und sie zu entwerten? Das haben alle diese Spötter hier gerne getan an unserem Herrn Jesus Christus. Und dann plötzlich sehen wir die dritte Gruppe der Sündenbekenner. Wir haben die Schaulustigen gesehen, wir haben die Spötter gesehen und jetzt sehen wir einen einzelnen, einsamen Sündenbekenner. Plötzlich, unerwartet, sehen wir jemand und hören wir jemand, der Mut hat, der Zivilcourage hat, gegen die Gewalt der Mehrheit sich zu äußern. Sich auf die Seite Jesus zu stellen, als gekreuzigt natürlich. Und seine Schuld anzuerkennen und zu bekennen. Zuerst hat er mitgelästert. Aber offensichtlich bei dieser Szene am Kreuz hat eine innere Umwandlung in seinem Herzen stattgefunden und er hat sich um 180 Grad gedreht. Und es ist erstaunlich, unerwartet für alle plötzlich, weist er seinen Kameraden, seinen Mitverbrecher, und es heißt hier, der andere Verbrecher antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Erstaunlich. Erstaunlich, dass er so eine Kehrtwendung gemacht hat. Und ich denke, das hat Gott in ihm bewirkt. Denn wir können uns selber nicht bekehren. Gott muss alles schaffen. Und er hat natürlich alles gehört, beobachtet. Und dann plötzlich nimmt er eine klare Stellung. Er wird von einem Läster zu einem Bekenner, zu einem Verteidiger von Jesus, dem Gekreuzigten. Und er sagt, fürchtest du Gott nicht, da du genau dasselbe Urteil erfährst? William Booth, ein Gründer der Heilsarmee, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ein geistlicher Gigant, sagte Folgendes. Hören wir bitte zu, und ich denke, wir haben heute diese Tendenz unter Evangelikalen. Er sagte vor etwa 100 Jahren, am meisten befürchte ich Frömmigkeit ohne den Heiligen Geist, Christen ohne Vergebung, natürlich sind das keine echten Christen, Vergebung ohne Buße und einen Himmel ohne Hölle. Und dieser Verbrecher erkennt seine Schuld. Er bekennt seine Schuld. Er weiß um seine Schuld. Nicht nur recht, weiß er zu Recht den anderen, sondern er bekennt seine Schuld. Wir lesen in Vers 41. Er sagt, wir haben diese Strafe mit Recht bekommen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, Jesus, hat nichts Ungeziemendes getan. Er sagte ihm, wir erhalten die gerechte Strafe für das, was wir getan haben. Wir haben es verdient. Wir sind Räuber, wir sind Mörder, wir sind Terroristen. Und liebe Freunde, wir sind Sünder. Und meinen wir nicht, dass wir besser sind als diese zwei Verbrecher, die am Kreuz hingen. Die Sünde in uns macht uns zu Sklaven und kann uns zu jeglichem Verbrechen verführen. Ich frage, wie schnell können wir unsere Schuld erkennen? Als Christen? In der Ehe? Miteinander? Und sie bekennen, erkennen und bekennen vor einem Sünden. Bekenntnis muss ein Sündenerkenntnis sein. Oder schieben wir das immer auf andere? Er bekennt sich zu seiner Schuld. Aber er bekennt sich auch zu der Unschuld von Jesus. Er sagt und erkennt Jesus ganz anders. Er hat keine Schuld. Und Jesus ist wirklich ohne Sünde. Er hat alles mitbekommen, was sich dort am Kreuz abgespielt hat. Und er kommt zu dem Schluss, dieser Jesus hat keine Schuld. Wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber, über deine Sünde? Erkennst du, dass deine und meine Sünde bestraft werden muss? Und das ist die gute Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich und dich am Kreuz, für unsere Schuld, meine und deine Schuld, stirbt und bezahlt die Schuld. Und dann bekennt er sich noch zu Jesus. In Vers 42 lesen wir, und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich, in deine Königsherrschaft kommst. Er sagt einfach, er erkennt, er wendet sich zu Jesus. Das ist notwendig. Hast du dich jemals wirklich zu Jesus gewandt? Ist das eine Anerziehung? Nein, du musst es persönlich, so wie der Verbrecher, das machen. Er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Ich bin zwar unwürdig, ich bin ein gemeiner Verbrecher, ich bin ein Räuber, ein Mörder, ein Terrorist, ich bin ein großer Sünder, ich habe keine Rechte mehr. Es ist allein deine Gnade, deine unverdiente Zuwendung zu mir, die mich retten kann. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wo wir stehen in dieser Beziehung, ob wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und inwiefern wir erkennen, wie sündig wir sind. Paulus sagt, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und dass wir in dieser Not uns Jesus zuwenden, wie dieser Verbrecher am Kreuz. Also wir haben die verschiedenen Gruppen gesehen, die um das Kreuz, die Schaulustigen, die Spötter, den Sündenbekenner. Und dann sehen wir diesen sterbenden Jesus von Nazareth, wie er sich verhält. Und hier an dieser Stelle kommt seine zweite Aussage am Kreuz. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, wie bei der ersten Aussage, denkt nicht an sich selbst. Er ist nicht so in seinem Leid vereinnahmt, dass er nicht mehr tauglich ist für die Not der anderen. Er denkt an den Verbrecher und liebt ihn. Im Grunde genommen weiß er, er stirbt für ihn, er stirbt für mich und für dich. Und ich wundere mich, welche Liebe, welche Feinfühligkeit, welche Bereitschaft zu vergeben liegt in diesem Jesus von Nazareth. Und heute will er mir und dir vergeben. Darf ich mal das so sagen? Manchmal als Christen machen wir Dummheit und sündigen wir. Und dann wollen wir das gar nicht bekennen. Und das hemmt unser Leben. Das muss raus, sonst verknechtet das uns das ganze Leben hindurch. Und wir sehen, wie bereit Jesus ist zu vergeben. Er sagte ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Jesus etwas betonen wollte, die Wahrhaftigkeit und den Ernst, dann hat er gesagt, wahrlich, Amen, so ist es und nicht anders. Ich sage dir, Jesus, die Wahrheit in Person, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Absoluter Verlass ist auf sein Wort. Heute, sofort, wenn du stirbst, bist du mit mir im Paradies. Eindeutige Aussage. Eine innere Gewissheit. Hast du diese innere Gewissheit als Christ? Viele Christen quälen sich, vielleicht ein Leben lang. Und die zweifeln, ob sie wirklich errettet sind. Das darf nicht sein. Das kann geklärt werden. Jesus kann uns so eine Gewissheit geben, wie er hier diesem Verbrecher am Kreuz gegeben hat. Es gibt keine Zwischenstationen, kein Fegefeuer, kein Warteraum, kein Wenn und Aber, sondern eindeutig, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und liebe Freunde, ich kann mir das so vorstellen, dass Jesus sagt, ich gehe mit dir heute Hand in Hand ins Paradies. Ich will nicht ins Paradies, wenn du nicht dabei gehst. Und das Paradies ist ein persisches Wort, das bedeutet Garten. Wir denken an Garten von Eden vor dem Sündenfall, das war das Paradies. Und dann Paulus sagt, dass er entrückt ist zum dritten Himmel, zum Paradies. Also es ist der Ort, wo die Gläubigen die glückselige, die glückliche Gegenwart Gottes erleben. Und denken wir daran, dieser Verbrecher konnte kein einzelnes gutes Werk machen. Rettung ist allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wir können nichts dazu beitragen und wir haben nichts aufzuweisen. Und ich kann mir vorstellen, das übertrifft alle Vorstellungen von diesem armen Verbrecher am Kreuz. Er sagte, denke an mich, vielleicht schickst du mir etwas, was mir helfen kann. Der sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und deswegen hängt er und hing er am Kreuz für den Verbrecher und für jeden Einzelnen von uns. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hast du diese Gewissheit? Das musst du klären. Hast du diese Gewissheit dieses Verbrechers, dass du errettet bist? Und ich kann mir vorstellen, durchaus, dass der Teufel jetzt eine kleine Predigt, dir eine persönliche Predigt anrichtet. Warte doch. Guck mal, den Verbrecher, der hat es ganz am Ende des Lebens. Du hast viel Zeit noch. Genieße das Leben. Höre nicht darauf. Höre nicht darauf, sonst weiß man nie, ob du irgendwann diese Gelegenheit bekommst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, sagt die Bibel, verhärte dein Herz nicht. Heute, jetzt ist die Stunde der Errettung und des Heils. Und das gilt, liebe Freunde, dieses Prinzip gilt, ein Gesetz, das immer nicht aufgehoben werden kann, wenn du nicht willst, wenn du nicht willst, wenn du kannst. Wenn du nicht willst zu Jesus kommen, wenn du kannst, wirst du nicht können, wenn du willst. Heute ist der Tag der Entscheidung wie bei dem Verbrechen. Ich weiß nicht, wie du jetzt persönlich denkst, was in dir vorgeht, was deine Gefühle. Ich hoffe, dass wir alle eine Art Standortbestimmung in unserem Leben gefunden haben. Und ich frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Schaulustigen? Spötter? Sündenbekenner hoffentlich? Ich sage euch, ich möchte einzig und allein diese Haltung von dem Verbrecher, der seine Schuld bekannt hat und sagte, Herr Jesus, denke an mich. Liebe Freunde, diese zweite Aussage vom Kreuz, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein, gilt uns heute. Und wir können diese Gewissheit, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in uns haben, dass wir errettet sind. Heute will Jesus Christus dir diese Gewissheit des Verbrechens geben. Heute, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Ja, wir wollen mit dem Herrn reden. Wenn wir angesprochen sind, dann sollen wir einfach sagen, was auch in unserem Herzen ist, ihm, so wie der Verbrecher, sehr ehrlich sagen, wo wir stehen und was wir denken, und bitten ihn, Herr, denke an mich auch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für das, was du bist und für das, was du getan hast. Es ist unbegreiflich. Deine Liebe, deine Gnade, deine Zuneigung zu unsündigen Menschen, dass du Mensch wirst und am Kreuz wie ein Verbrecher stirbst. Und ich bitte dich, Herr, dass niemand hier hinweggeht, ohne diese Gewissheit zu haben, dass er mit dir im Paradies, in der Ewigkeit mit dir ist. Wir bitten sehr darum. Amen.